Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Dass man in Deutschland nicht nur in den großen Städten richtig gute Kultur erleben kann, dafür liefert die heutige Sendung gleich zwei Beweise. Mit Produktionen in Chemnitz und in Hagen, womit wir heute mal ausnahmsweise beginnen wollen. Drei Frauen, die vergeblich nach Glück suchen. Tschechows drei Schwestern sind in Moskau aufgewachsen, leben seit der Versetzung ihres Vaters aber in der russischen Provinz und wollen unbedingt zurück nach Moskau. Ein Sehnsuchtsort und eine Metapher für ein glückliches Leben zugleich. Der ungarische Komponist Peter Ötvös hat aus dem Stück vor 25 Jahren eine Oper gemacht, ein internationaler Erfolg. Aber ein Werk, das extrem anspruchsvoll ist. Für ein kleines Musiktheater wie in Hagen im Ruhrgebiet ist so ein Projekt nur mit Fördermitteln möglich. In Nordrhein-Westfalen gibt es dafür einen Fonds für zeitgenössisches Musiktheater und die Kunststiftung. Und warum das Geld bei den Hagener drei Schwestern gut angelegt ist, das erfahren Sie jetzt von Stefan Keim.
Peter Ötvös ging aufs Ganze, als er Ende der 90er Jahre seine erste große Oper komponierte. 13 Gesangssolisten, darunter drei Countertenöre in den Titelpartien als die drei Schwestern. Zwei Orchester, eins im Graben, eins hinter der Bühne. Das stemmt kein Musiktheater nebenbei. Jede Aufführung der Trisestri ist ein Wagnis. Zumal Ötvös und Co-Librettist Klaus H. Henneberg nicht einfach Tschechows berühmtes Theaterstück nacherzählen. Sie haben es auf seinen Kern konzentriert, auf die Träume und die Apathie, die Sehnsucht und Verlorenheit. Die Oper verlangt eine Menge Konzentration vom Publikum, doch jede Mühe lohnt sich. Olga, Mascha und Irina, Tschechows drei Schwestern, singen den Satz »Die Töne der Musik sind so heiter« auf Russisch. Dabei stimmt das gar nicht. Gleich zu Beginn herrscht der Grundton des Stücks, leise, feinsinnige Melancholie. Gespenstisch wirkt das Frauentrio, Wiedergängerinnen der Sehnsucht. Auf die Besetzung mit Countertenören hat das Theater Hagen verzichtet, wie schon manche größere Bühne davor. Aber das ist der einzige Kompromiss. Die Geschichte wird nicht linear erzählt. Nach dem Prolog gibt es drei Sequenzen. Irina, die Jüngste, findet sich zwischen zwei Freiern und entscheidet sich für den Offizier Tusenbach, der im Duell getötet wird. Im zweiten Teil steht nicht Olga im Mittelpunkt, denn die hat laut Peter Ötvös keine Träume, sie ist die Realistin im Schwestern-Trio. Deshalb beschäftigt er sich mit Andrei, dem Bruder, im Beruf gescheitert, unterwürfig gegenüber seiner Gattin. Bariton Kenneth Matthies hat ein großes Solo, in dem er sich über seine traurige Gegenwart beklagt. Nur wenn er die mit der noch schlimmeren Zukunft vergleicht, kommt sie ihm fast erträglich vor. Die dritte Sequenz erzählt danach, wie sich Mascha in den Oberst Verschinin verliebt, ihren Gatten demütigt und vom Offizier verlassen wird. Die Musik von Peter Ötvös ist unentrinnbar dicht, komplex, anspruchsvoll und gleichzeitig nachvollziehbar und verständlich. Glissandi gehen über in Koloraturen, Melodien schälen sich heraus, ohne zu Arien zu werden. Das Philharmonische Orchester Hagen spielt auf der Bühne, das auf zeitgenössische Musik spezialisierte Ensemble Musikfabrik im Graben. Die beiden Dirigenten Joseph Trafton und Taipyeong Kwak leisten Außerordentliches. Scheinbar mühelos entfaltet sich ein musikalischer Sog. Die Regisseurin Friederike Blum findet in Hagen faszinierende Bilder. Ausstatter Tassilo Tesche begrenzt die Bühne durch mehrere große Spiegel. Dadurch wird der Blick des Publikums mehrfach gebrochen. Er versteckt das Orchester auf der Bühne nicht, sondern lässt es mit dem Rücken zum Publikum sichtbar spielen. Die Kostüme sind so zeitlos, wie es die Figuren sind. Peter Ötvös hat die Tschechow-Charaktere aus ihrer historischen Verortung gelöst. Dadurch werden sie schneller fassbar, zumal Mal das mit vielen Gästen ergänzte Hagener Ensemble ausgezeichnet spielt und singt. Dorothea Brandt als Irina, Maria Makina als Mascha, Lucie Seralova als Olga und auch Vera Ivanovic als dominante Natascha zeigen selbstbewusste Frauen, die sich fragen, ob die ersehnte Zukunft das Leiden in der Gegenwart wert ist. Sie haben keine Wahl, weil sie hoffen. Auf Moskau, die Liebe, was auch immer. 105 Minuten dauert die Aufführung, eine Tschechow-Essenz, sinnlich und sezierend, gnadenlos und genau. Eine große Leistung des Hagener Theaters.
Stefan Keim berichtete über die Premiere der Oper Trisestri von Peter Oetwösch nach Tschechows Drama Drei Schwestern in Hagen. Aschenputtel, Aschenbrödel oder Cinderella. Nicht nur an Weihnachten erfreut sich dieses Märchen traditionell großer Beliebtheit. Neben der Rossini-Oper La Cenerentola ist das Ballett Cinderella mit der Musik von Prokofjew, die hier zu hören ist, die berühmteste Bühnenversion dieses Märchens. Ein Werk, das immer wieder auf den Spielplänen steht. Mitte der 80er Jahre hat Rudolf Nureyev die Handlung nach Hollywood verlegt. Seine Cinderella will Filmstar werden. Eine Version, an die man sich jetzt in Chemnitz erinnert fühlt, denn hier möchte Aschenputtel als Modeschöpferin erfolgreich sein. Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster war bei der Premiere dabei. Was ist das denn für eine Cinderella, die hier gezeigt wird, Frau Hüster? Das hört sich ja nicht nach einer Frau an, die da auf ihren Märchenprinzen wartet, oder?
Absolut nicht. Wir sehen sie zuerst an der Côte d'Azur, ein wunderschön gemaltes, wirklich auch so nostalgisch, aber sehr hübsches, nicht kitschiges Bühnenbild. Und da sehen wir sie von Charles Cusick Smith und Phil Daniels gestaltet, die Bühne und die Kostüme. Sehen wir sie, wie sie mit ihren Eltern einen kleinen Magnolienbaum pflanzt. Die Mutter hat hier so ein kleines Modestudio. Dann verabschieden sich die Eltern von ihr und so wird Cinderella, so wird die Vorgeschichte erzählt, zur Waise, nämlich verunglücken die Eltern in einem Autounfall. Und dann kommt ihre Tante / Stiefmutter mit den beiden Stiefschwestern, die eigentlich ihre Cousinen sind, und holen Cinderella dort ab. Und nehmen auch die Entwürfe der Mutter, die wirklich eine sehr begabte Schneiderin war, an sich und werden damit in Paris fürchterlich erfolgreich mit einem großen Atelier. Nur Cinderella sitzt da und darf nichts machen, als die Stecknadeln aufzusammeln.
Cinderella ist ja eine Ballettkomödie, die ja auch lebt von witzigen Details, die sich die Choreografie dann einfallen lässt. Gibt es denn hier in Chemnitz auch solche Details?
Ja, das ist eben wunderschön. Also man sieht, dass Sabrina Sadowska, die Ballettdirektorin in Chemnitz seit 2017 und hier die Choreografin dieser Inszenierung, sie hat nicht nur Der Teufel trägt Prada geschaut, sie hat sich wirklich in die Modegeschichte vertieft. Das Ganze spielt ja Ende der 40er Jahre und das große Vorbild, das hier mitschwingt, ist Christian Dior, der eben nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 40er Jahre, die Frauen befreit hat, die Frauen selbstbewusst hat auftreten lassen, wunderschön ausgestattet hat. Und man sieht hier anspielungsreichst aus der Biografie Diors viele, viele Einzelheiten. Zum Beispiel hat Pierre Cardin, der hier auch vorkommt, ein Tänzer sieht aus wie Pierre Cardin, ein anderer wie Yves Saint Laurent, durfte er im Atelier von Dior nur die Stecknadeln aufsammeln am Anfang, als er neu war. Später durfte er dann den Faden einfädeln in die Nadel und erst dann, als er das alles eine ganze Weile gemacht hatte, durfte er dann an den Modellen den Saum umstecken. Solche Dinge machen ganz einfache. Man wird sich ja in diesem traditionellen Handwerk, muss man sich wirklich sehr, sehr nach oben arbeiten.
Hat sie denn diese Cinderella auch tänzerisch überzeugt, Frau Hüster?
Ja, absolut. Die Komik liegt hier im Detail. Zum Beispiel sind die Stiefschwestern wirklich liebevoll und witzig gezeichnet, ohne dass es eine böse Parodie wäre oder gar frauenfeindlich oder so. Im Gegenteil, diese Inszenierung lebt davon, dass sie Verständnis hat, kluges Verständnis, wirklich gute Psychologie hat für alle ihre Figuren. Und man muss ja auch sagen, gegenüber dem Original, also auch selbst Frederick Ashtons wundervoller Royal Ballet-Fassung ist ja der Vorteil, dass dieser doofe Stiefvater, der sich eigentlich um Cinderella gar nicht mehr kümmert und nur noch diese neue Frau im Sinn hat, dass der hier weg ist. Der kommt kommt einfach nicht vor. Und sie muss sich sozusagen gegen diese Tante durchsetzen. Und das gelingt ja auch, nämlich mit Hilfe der Feen. Da wird es wieder ganz märchenhaft und wunderschön. Da wird sie in einer kleinen Kutsche, die von einem Fahrrad gezogen wird, abgeholt zum Ball. Und ihr Prinz ist ein Mann von heute. Das ist eigentlich der Sohn eines Verlegers hier bei Sadowska in der Geschichte. Und der will dieses ganze Imperium nicht erben. Und er geht am Schluss, und das ist auch so modern und irgendwie auch so schön, der geht am Schluss einfach mit Cinderella, die dann ihre Modeschöpferinnenkarriere beginnt, an die Côte d'Azur, zurück in das Atelier, das einst ihrer Mutter gehört hat.
Vielleicht noch zum Schluss kurz die Frage nach dieser Ballettchefin Sabrina Sadowska. Sie ist seit einigen Jahren in Chemnitz. Was leistet sie hier? Welche Rolle spielt sie für die Stadt?
Nun, sie leistet Enormes. Sie hat ein wundervolles Ensemble mit Tänzern aus aller Welt. Sie wirkt komplett in die Stadt hinein. Nämlich macht sie natürlich zeitgenössische Abende und holt interessante junge Choreografen. Aber sie will alle Generationen ins Theater holen. Und sie setzt auf die bindende, auf die vereinende Kraft des Theaters, dass es schafft, eine Gesellschaft, eine Stadtgesellschaft zusammenzubinden. Und das ist gerade in Chemnitz, das ja durch die Gewalt Rechtsextremer wirklich unrühmlich in die Medien geraten ist, immer wieder in den vergangenen Jahren, bis heute, wirklich so, so wichtig.
Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster war das. Sie war in Chemnitz bei der Premiere des Balletts Cinderella. Und nun zu einer Amerikanerin in Paris. Mit Mitte 20 ist Shirley Jeffy nach Frankreich gekommen und dann hat sie bis zu ihrem Lebensende dort gelebt, fast 68 Jahre lang. Sie ist damals mit ihrem Mann nach Paris gezogen, ein junger amerikanischer Journalist, und die Ehe hat nicht lange gehalten. Trotzdem ist Shirley Jeffy in ihrer neuen Heimat geblieben und wurde eine wichtige Figur der Pariser Kunstszene. Auch deshalb, weil sie sich vom abstrakten Expressionismus gelöst hat und ab den 1960er Jahren einen ganz eigenen Stil kreiert hat mit abstrakten Formen. Das Centre Pompidou hat Shirley Jeffy im vergangenen Jahr eine große Ausstellung gewidmet. Jetzt wird sie im Kunstmuseum in Basel gefeiert. Und Christian Gampert war für uns dort.
Shirley Jeffys Reise nach Paris 1949 war eigentlich ein Zufall und entsprang purer Abenteuerlust. Ihr Ehemann bekam ein Stipendium, sie wollte malen und sich ausprobieren. Das tat sie auch. Die Basler Ausstellung führt uns in den ersten Sälen durch Jeffys konvulsivische, wild suchende, gestische Malerei in meist dunklen Farben. Nur ein Bild, das ihrem lebenslangen Freund und Unterstützer Sam Francis gewidmet ist, leuchtet in hellem Gelb. Von Francis, einem Zentralgestirn der gestischen Malerei, hängt übrigens immer noch die riesenformatige Meaningless Gesture im Treppenhaus des Kunstmuseums Basel. Shirley Jeffy aber arbeitet sich bis Mitte der 60er Jahre mit bemerkenswerter Intensität durch alle möglichen Spielformen des abstrakten Expressionismus, um dann zu merken, dass diese doch sehr männliche Ausdrucksform ihr möglicherweise gar nicht entspricht, sagt jedenfalls Kuratorin Olga Osacci.
Und um sich davon zu lösen, hat sie auf eine sehr radikale Art und Weise eigentlich alles hinter sich gelassen. Also einerseits den Ehemann, von dem sie sich scheiden lässt, andererseits Weggefährten, also eben die anderen Amerikaner, die damals mit ihr in den 50ern in Paris waren.
Jeffys Freundin und Konkurrentin ist Joan Mitchell, die später Bilder irgendwo zwischen Monet, Van Gogh und de Kooning malt. Shirley Jeffy geht einen ganz anderen Weg. Im Zuge der 68er-Proteste, die sie hautnah miterlebt, entscheidet sie sich für eine Abstraktion, die die Welt aus lauter Einzelteilen, Puzzleteilen zusammensetzt, biomorphe oder auch geometrische Formen, die spielerisch immer neu zueinander finden. Die politisch immer unüberschaubarer werdende Welt ist hier zurechtgelegt wie ein verschiebbares, leuchtendes Legoland, das allerdings oft genug auch durcheinander gewirbelt wird. Draußen die Straßenkämpfe des Mai 68, drinnen im Atelier der Shirley Jeffy die stille Revolution der Zeichen.
Und sie entscheidet sich dann dafür, ein ganz neues Alphabet zu entwickeln. Also ein Alphabet aus Formen, die sehr eng zusammengefügt werden. Ein Alphabet aus Farben, wo immer nicht mehr als zwei Töne gemischt werden dürfen für einen neuen.
Akribisch notiert Jeffy, was sie tut. Sie schreibt jeden Arbeitsschritt auf kleine Zettel, eine Art Logbuch. Jede Form, jede Farbmischung ist hier niedergeschrieben, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist quasi das Gegenprogramm zur Wildheit der frühen Jahre. Es geht nicht mehr um die Geste, sondern um die Ordnung einer Gesamtkomposition, um das abstrakte Bild an sich. Diese Arbeitsweise ist mit vielen Entbehrungen verbunden, auch finanziellen. Denn Jeffy ist kommerziell nicht besonders erfolgreich und lebt in prekären Verhältnissen und relativ einsam in einer Wohnung im 4. Stock der Rue Saint-Victor im 5. Arrondissement. Links im Zimmer stehen die fertigen Bilder, rechts die in Arbeit befindlichen. Sie durchstreift die Stadt, fotografiert viel, dokumentiert den Abriss der Gare Montparnasse und erlebt den Neubau. Man hat ihre späteren Bilder urbane Abstraktion genannt, aber vielleicht ist das eine Projektion. Großes Format, Diptychen, trapezförmige, zusammensetzbare Leinwände. Die Bilder werden gegen Ende ihres Lebens immer heller. Auf weißem Grund werden immer neue, popfarbene Zeichen dynamisch verschoben. Eine Reise ins Licht. Und Shirley Jeffy wird zur Anlaufstation für junge amerikanische Künstler. Wer immer nach Paris kommt, holt sich bei ihr Rat. Als sie 2016 stirbt, ist sie ein Pariser Mythos. Das Centre Pompidou hat sie gefeiert, jetzt ist sie im Kunstmuseum Basel zu sehen. Hingehen.
Eine Empfehlung unseres Kunstkritikers Christian Gampert war das. Im April vergangenen Jahres, noch keine 2 Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, da hat der Hausregisseur des Berliner Maxim Gorki-Theaters Oliver Frljic eine Kriegstrilogie gestartet. Im ersten Teil standen auf der Bühne vorne 3 Mini-Büsten, und zwar von Büchner, von Brecht und von Heiner Müller, den Autoren dieser geplanten Trilogie. Und als die Heiner-Müller-Büste in einer Pfütze aus Kunstblut landete, da soll seine Witwe bei der Premiere nach vorne gegangen sein, um die Büste ihres verstorbenen Mannes an sich zu nehmen und damit den Saal zu verlassen. Später versprach ihr die Theaterchefin eine Replik. Auf Büchner im April folgte Brecht im Herbst. Heiner Müller ist also der Autor des 3. Teils dieser Kriegstrilogie. Und dieser Teil hatte nun gestern Abend Premiere. Eberhard Spreng berichtet.
Puppen sterben viele Tode. Zunächst legt Mehmet Yilmaz sie zwischen Spielzeugpanzern und Maschinenpistolen auf dem Boden aus. Später wird man sie mit Schaufeln auf einen Haufen werfen. Dann wieder fliegen sie in hohem Bogen auf die Bühne zurück, bevor sie von Gewehrkolben erschlagen und in ihren Augenhöhlen Zigaretten ausgedrückt werden. Ein Kabinett des Grauens inszeniert Oliver Frljic, in dem die Puppen natürlich für die willenlose Verfügungsmasse Mensch stehen, die den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts zum Opfer fielen. Um diese, um Stalin und Hitler zumal, ging es Heiner Müller in den verschiedenen Stücken, die Frljic hier zu einem Kriegspotpourri verschnitten hat.
Die Menschheit ist ein trübes Material, Ameisen unterm Stiefel. Wie soll ich die träge Masse Russland im Genick den neuen Menschen schaffen, wenn der alte nicht liquidiert wird? Gestern, für dein Morgen, das Massengrab geht mit der Zukunft schwanger. Menschen aus neuem Fleisch sind, was die Zeit braucht. Ich backe sie aus ihrem eigenen Blut.
Zu Stalins Text aus Germania 3, Gespenster am toten Mann, zuckeln Performerinnen und Performer im Hintergrund über die Bühne mit Masken von Hitler und Lenin, ganz wie es Heiner Müller vorsah, der kurze Zeit nach dem Verfassen dieses Textes 1995 verstarb. Die ganze Aufführung ist gruseliges Maskentheater, Weltgeschichte auf Projektionsflächen, Agitprop und Emblematik. Auch der Bundesadler wird bemüht, aber seine Bedeutung im Horrorkabinett der Kriege bleibt im Unklaren. Auf Nationalflaggen wird getanzt, Tim Freudensprung und Mehmet Yilmaz stecken in langen roten Weihnachtsmannmänteln, wenn sie ihr Kinderpuppenmassaker exekutieren. In Frljics Bildern steckt auch dieses Mal ein hohes Maß an Provokation. Und die ist ihm so lieb, dass er darüber das Nachdenken über das dramaturgische Zusammenwirken von Symbol, Bild, Text und Spiel vergisst. In einer Show fragt man das Publikum zynisch nach dem Grad der Betroffenheit im Angesicht des Grauens.
Alright. Wer ist das perfekte Opfer? Für wen habe ich am meisten Mitgefühl? Für wen schlägt mein Herz am höchsten? Denn nur einer kann Germany's Next Top-Opfer werden. Also, lasset die Spiele beginnen!
Mehr als einmal kündigen die Performerinnen und Performer an, sie bräuchten eine Pause von Heiner fucking Bam Müller. In raumgreifenden Videoprojektionen rollt eine Liste mit der Chronik von Kriegen über die Gorki-Theaterwende. Bekannte sind darunter, Unbekannte sind zu entdecken. Eine deprimierende Bilanz in Jahres- und Opferzahlen. In dem ganzen Materialhaften der Aufführung geht das angekündigte Herzstück des kurzen Abends verloren. Müllers Philoktet von 1964, in dem es um Taktik, Wahrheit und Lüge in Zeiten des Trojanischen Krieges geht, ist so sehr zur Unkenntlichkeit verkürzt, dass das Publikum aus den Trümmern keinerlei Erkenntnis über Haltungen zu Krieg und Kriegsteilnahme mehr gewinnen kann. Oliver Friljitsch nimmt den Müller-Klassiker eher als Hintergrundtextrauschen für eine Collage, in der billig genug Imagine von John Lennon nicht fehlen darf und natürlich auch nicht die aktuelle europäische Kriegssituation.
Wenn wir also heute Russland mit Sanktionen dafür belegen, dass es in die Ukraine einmarschiert ist, was ja vernünftig ist, dann müssten wir doch eigentlich auch die USA mit Sanktionen dafür belegen, dass sie in den Irak einmarschiert sind, weil dieser Krieg auf der Grundlage von Lügen und unter falscher Beweisführung geführt wurde.
Wie falsch diese historische Parallele auch sein mag, sie ist immerhin ein Augenblick der Unterbrechung eines aktuellen Mediendiskurses in Zeiten des Ukraine-Krieges. Mentalitätswandel und die von Kanzler Scholz beschworene Zeitenwende schützen ja nicht vor neuen Irrtümern. Die zu vermeiden, könnte ein nobles Ziel von Theater sein. Aber um Erkenntnis ist es dem Regisseur nicht wirklich zu tun. Die Abfolge von Provokationsversuchen führt zu nicht einem einzigen neuen Gedanken, sondern nur in müden Ärger. Die Aufführung schichtet bildhaft Masken auf Masken und gedanklich Phrasen auf Phrasen. Glaubt Friljitsch allen Ernstes, schlimmes Theater sei die richtige Antwort auf schlimme Kriege?
Schlachten, so lautete der Titel des dritten Teils der Kriegstrilogie am Berliner Maxim-Gorki-Theater nach Texten von Heiner Müller. Unser Theaterkritiker Eberhard Spreng berichtete. Er war ein kreativer Tausendsasser, immer unermüdlich und ein Pionier der Medienkunst, international gefeiert. Peter Weibel ist Anfang März überraschend gestorben. Fast 25 Jahre lang hatte er das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe geleitet und zu einem der bedeutendsten Museen der Medienkunst überhaupt gemacht. Eigentlich hätte er erst jetzt mit 79 Jahren in Rente gehen wollen und natürlich sollte es davor noch die letzte große Ausstellung geben. Die hatte Weibel neuen Allianzen von Kunst und Wissenschaft gewidmet, Titel Renaissance 3.0. Die Mathematisierung der Welt habe längst auch die Kunst erfasst, so die These. Jetzt musste diese Ausstellung ohne ihn eröffnet werden. Eine Schau, die ein Vermächtnis wurde. Marie-Dominique Wetzel berichtet.
In einem großen Glasbehälter mit einer gelben Flüssigkeit steckt eine überdimensional große Hand aus Kunststoff. Kleine Bläschen steigen auf, denn ganz langsam wird sie von Bakterien zerlegt. Der österreichische Künstler Thomas Feuerstein arbeitet an einem neuen Werkstoff für seine bildhauerischen Arbeiten. Ein Kunststoffersatz, der von Bakterien produziert und auch wieder vollkommen biologisch abbaubar ist.
Ich sage immer, die Bakterien sind für mich so doppelte Kollaborateure. Sie liefern mir das Material, wie einst in der Renaissance Carrara Steinbruch Material für Skulpturen lieferte, so liefern die Bakterien jetzt mir das Material. Und andererseits sind ja diese Bakterien auch mein Werkzeug und mein Meißel. Also sie kollaborieren auch in Bezug auf die Form.
Thomas Feuerstein arbeitet bei diesem Projekt mit Biochemikern zusammen. Der Künstler und die Wissenschaftler haben in diesem Fall das gleiche Ziel, aber andere Herangehensweisen und Fragestellungen. Und das bringt alle weiter, so die These der Ausstellung, die sich als Basislager für neue Allianzen von Kunst und Wissenschaft versteht, sagt Kuratorin Annette Holtheit.
Medienkünstler sind von Haus aus nicht scheu, sich neuer Technologien zu bedienen, sie anzuschauen, gegen die industriell gebrauchte Nutzung zu bürsten, zu gucken, wie sind diese Technologien weiterzuentwickeln, wie können sie Kunst und Kultur dienen.
Auch die Künstler Christian Losert und Daniel Dalforvo haben sich für ihre künstlerische Arbeit mit Wissenschaftlern, in dem Fall Neurowissenschaftlern und Informatikern, zusammengetan. Sie alle wollen verstehen, wie künstliche Intelligenz lernt und was sie von menschlicher Intelligenz unterscheidet. Das Kunstwerk, das nun in der Ausstellung zu sehen ist, ist kaum noch von einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung zu unterscheiden. Und wenn die Künstler ihr Publikum mit Sinnesreizen bombardieren, sitzen die Wissenschaftler nebendran und sammeln eifrig Daten. Für beide Seiten eine neue Art von kollektiver Zusammenarbeit, erklärt der Künstler Christian Losert.
Das führt wirklich zu spannenden Reibungen und ich glaube, es führt zu Ergebnissen, die eben auf beide Seiten ja, gute Auswirkungen haben, gute nächste Schritte sind.
Dieses Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft hat im 21. Jahrhundert eine neue Dimension erreicht, so die These der Ausstellung, die mit vielen Beispielen belegt wird. Kurator Peter Weibel wollte mit seiner letzten Ausstellung für das ZKM nicht nur den neuesten Stand zeigen, sondern einen großen Bogen schlagen und die neuesten Entwicklungen in einen großen historischen Kontext bringen. Und so ist auch der Titel der Ausstellung Renaissance 3.0 zu verstehen. Peter Weibel verweist dabei nicht nur auf die Renaissance, die wir normalerweise meinen, sprich die Epoche vom 15. bis 17. Jahrhundert, wo im italienischen bzw. europäischen Raum Kunst und Wissenschaft zusammengefunden und damit Kultur und Gesellschaft wesentlich verändert und vorangebracht haben, sondern er setzt noch eine frühere Renaissance davor, nämlich eine vom 9. bis 12. Jahrhundert im arabischen Raum, in der schon sehr komplizierte mechanische Apparate entstanden sind. Die Ausstellung Renaissance 3.0 reiht sich ein in die großen Gedankenausstellungen, die Peter Weibel zusammen mit Bruno Latour realisiert hat. Und letztendlich geht es immer um die Frage, was Kunst dazu beitragen kann, Zukunft zu gestalten, erklärt Kuratorin Annette Holtheit.
Es geht darum, Erkenntnisse, die ansonsten hinter den verschlossenen Türen in den Laboren stattfinden, zugänglich zu machen. Und zwar über das künstlerische Sensorium, über den Visionscharakter und die Visionsenergie, die die Kunst hat, über die formbildende Kraft, die die Kunst entwickelt.
Die Ausstellung Renaissance 3.0 zeigt noch einmal eindrücklich, wie visionär der Kurator, Medientheoretiker und Künstler Peter Weibel war. Seine letzte Ausstellung ist Labor, Archiv und Spielfeld zugleich. Eine Gelegenheit, noch einmal in den Gedankenkosmos von Peter Weibel einzutauchen, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.
Marie-Dominique Wetzel war das über die Ausstellung Renaissance 3.0 in Karlsruhe. Und in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt jetzt zunächst eine Warnung an alle Kunstlehrenden.
Vorsicht, wer jungen Menschen Kunst von Michelangelo näher bringen will, die ist nämlich pornografisch. So sehen das zumindest Eltern aus Florida, die dafür verantwortlich sind, dass eine Schulleiterin entlassen wurde. Sie hatte mit ihren Schülerinnen und Schülern die berühmte David-Skulptur des Renaissance-Künstlers anhand von Abbildungen besprochen. Michelangelos überlebensgroße Marmorstatue steht seit 500 Jahren in Florenz und zeigt den König der Israeliten völlig nackt. Und in voller Pracht. Zu viel für rechtskonservative Amerikaner, die offenbar null Kunstverständnis haben. Florida rückt mit seinem Gouverneur Ron DeSantis bildungspolitisch ohnehin immer weiter nach rechts. Auch Unterricht über Geschlechteridentität ist mittlerweile verboten. Auch in Griechenland geht die Politik gegen die Kultur vor. Im Dezember wurde ein Präsidialdekret erlassen, das Abschlüsse an Hochschulen der Künste so herunterstuft, dass sie dem Abitur nichts mehr hinzufügen. Der Protest dagegen ist im Laufe der letzten Wochen immer größer geworden. Diverse Schauspielschulen und Theater wurden besetzt. Der Dramaturg und Schauspieler Prodromos Tsinikoris, der in Deutschland und Griechenland arbeitet, erklärte im Deutschlandfunk Kultur, was die Herabstufung bedeutet.
Das hat natürlich Auswirkungen auf das Gehalt bei ihrer nächsten oder ihrer hiesigen Arbeitsstelle, weil sie dann nur als Schulabschlüsserinnen gesehen werden und natürlich bei ihren Wünschen zu einer Fort- oder Weiterbildung.
Die Proteste reihen sich ein in die Massendemonstrationen, die es nach dem Zugunglück mit 57 Toten gab und die auf ein grundsätzliches Versagen des Staates aufmerksam machen wollen. Tsinikoris erklärte im Deutschlandfunk Kultur, dass die Politik die Proteste aus der Kultur konsequent ignoriert.
Und weil es niemanden in diesem Land gibt, der sich mit diesem Thema befassen will, hören auch mittlerweile die Besetzungen in den Theatern auf. Die Studierenden gehen zurück in ihren Tanz-, Regie-, Musikklassen. Weil es niemanden gibt, mit dem man sprechen kann.
Er hofft, dass der Widerstand gegen die Herabstufung der Abschlüsse an Kunsthochschulen nach der auf Mai verschobenen Wahl wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Harte körperliche Arbeit bei mitunter miesen Wetterbedingungen, auch das macht die Ausbildung auf traditionellen Segelschiffen aus. Wer sich dafür entscheidet, tut das jetzt immerhin mit der Gewissheit, ein immaterielles Kulturerbe weiterzutragen. Das Sailtraining auf Traditionsschiffen verlangt und fördert Kameradschaft, Toleranz und Einsatzbereitschaft. Zudem lehrt, fordert und fördert das Leben an Bord Teamwork, Selbsteinschätzung, Selbstdisziplin und soziales Verhalten, so die Begründung der UNESCO-Kommission für die Aufnahme.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Volksentscheid zur Klimaneutralität in Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.